Schönen guten Morgen nach Selsen, schönen guten Morgen nach Siegburg. Grüßt euch bei 9 von 9.
Guten Morgen.
Ich wollte gerade sagen, wer sagt zuerst was? Guten Morgen. Hallo.
Also,
Die
Lars und
Spannung
ich
ist
freuen
da.
uns.
Funktioniert es?
Ja,
Es
also ich bin mir
funktioniert.
noch nicht sicher. Ja, wir kämpfen heute ein bisschen mit der Technik, aber wir werden das schon hinbekommen. Wir freuen uns, dass Frank Hamm uns zugesagt hat. Jetzt sage ich guter alter Bekannter, da kommen wir uns auch so alt vor. Ein guter Bekannter, auch aus Zeiten, in denen wir am Bus in Deutschland unterwegs waren mit vielen Bloggern, erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran. Und wir haben Frank eingeladen zur zweiten Folge unserer ja, Serie Ladelust, die wir gestartet haben, wo wir uns mit dem Thema Elektromobilität, PV-Anlagen etc. pp. Auseinandersetzen wollen. Ja, erstmal herzlichen Dank, Frank, dass du dabei bist. Und du hast da wesentlich mehr Erfahrung, als wir es schon haben, in der Praxis. Und ja, da sind wir jetzt gespannt drauf. Lars, mögest du das Gespräch beginnen?
Ja, hallo erstmal, auch an euch beide, an dich, Frank. Vielen Dank, dass du dabei bist. Hörst du mich nicht?
Hallo Lars.
Stefan?
Ich höre
Jetzt
dich.
mach weiter.
Okay, alles klar. Ja, schönen Dank, dass du dabei bist. Genau, wie du gesagt hast, Stefan, es geht um Elektromobilität wieder. Und ich glaube, ihr hattet euch, das habe ich irgendwie so nicht noch am Anfang nicht so richtig mitbekommen, ihr hattet euch dann ja auch immer wieder ausgetauscht zu dem Thema. Und Frank, du bist ja, ich weiß gar nicht, seit wann du halb elektrisch, würde ich sagen, unterwegs bist. Und genau, würdest da eben mal deine Erfahrung da mit uns teilen. Wir haben ja in der ersten Folge, habe ich ja über meine oder über unsere Erfahrung hier in der Familie mit einem E-Auto gesprochen. Wir haben ja seit Anfang Juli haben wir ein VW ID.3, mit dem wir jetzt eben schon einige Monate unterwegs sind, auch im Urlaub waren, da habe ich so ein bisschen von berichtet, kann man eben in der ersten Ladelust-Folge dann hören. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen was von deinen Erfahrungen hören, Frank, wie du so unterwegs bist erstmal. Vielleicht kannst du da erstmal anfangen, was zu erzählen und ja, und dann eben darüber sprechen, wie es dir so damit geht.
Ja, bei mir vielleicht einfach so zur Geschichte. Man muss ja schon wirklich sagen, Geschichte. Wir wollten uns ursprünglich 2022 einen vollelektrischen holen. Also so richtig drum und dran, nichts mehr verbrennen. Und das war ja genau das Jahr, wo der Ukraine-Krieg, die Invasion Russlands startete und die Lieferzeiten durch die Decke gingen. Das heißt, es war nicht mehr realistisch, irgendeine Planung zu machen, wann kommt ein elektrischer, wenn wir den bestellen. Und wir hatten gesagt, na, wir verschieben das mal. Und dann kam von Ford ein Angebot, ein sehr gutes Angebot, das noch versüßt wurde dadurch, dass die gesagt haben, das war dann Juli, glaube ich, 2022. Sie haben gesagt, okay, falls es uns nicht mehr, falls wir es nicht mehr schaffen, bis im Dezember zu liefern und ihr die Umweltprämie bekommen könnt, weil die lief dann aus, zahlen wir das aus eigener Tasche. Klar, logisch, die wollten ihre CO2-Flottenwerte behalten oder einhalten. Das haben wir dann gemacht, allerdings dann eben einen Plug-in-Hybriden. Das heißt, der hat einen Akku in der Größe brutto, glaube ich, 14 Kilowattstunden etwa. In der Praxis lädt er so 12, 11,5 etwa an Kapazität. Das heißt, nichts, womit man sehr weit fahren kann, aber alles, was in der Umgebung ist, kann ich und tun wir auch tatsächlich voll elektrisch fahren. Da springt der Benziner gar nicht an. Im Sommer bis zu 60, 65 Kilometer Reichweite. Das reicht für Mainz und zurück von mir aus locker. Im Winter, das merke ich jetzt bei den Temperaturen, so um die 3, 4, 5 Grad, da hat er so, naja, sagen wir mal, 35 Kilometer Reichweite. Aber auch beim Fahren lädt er immer wieder den Akku nach. Und wenn ich dann zum Beispiel durch Darmstadt auf dem Weg zu meiner Mutter bin, in den Odenwald, durch Darmstadt fahre ich voll elektrisch und dann in höchstem Odenwald bei meiner Mutter fahre ich auch voll elektrisch. Das war sozusagen die Story, gewürzt noch mit dem Thema Wallbox. Weil ohne Wallbox macht das wenig Sinn. Auch beim Plug-in-Hybriden, der auch nur mit 3,6 Kilowatt lädt. Und da war es dann so, dass es in dem Jahr 2022 noch eine Förderung, eine KfW-Förderung gab. Allerdings nur für Unternehmen. Ich bin allerdings Unternehmer, nämlich Selbstständiger. Und so habe ich noch eine Förderung von 900 Euro kassiert und wir haben hier vor dem Haus mit Wissen und Einwilligung und Mitplanung und Realisierung des Vermieters hier eine Wallbox installiert, sodass wir jederzeit laden können. Ohne das wäre es nicht praktikabel.
PV-Anlage hast du auch im Einsatz oder nicht, Frank?
Nein. Wir wohnen zur Miete hier im Erdgeschoss. Wir haben demzufolge keine PV-Anlage, keine eigene auf dem Dach. Es gibt hier noch eine Pelletheizung, die ist jetzt so 12 Jahre alt. Hier in dem Haus leben zwei Parteien, also wir und Vermieter. Und wir haben auch nicht vom Baulichen her die Möglichkeit, ein Balkonkraftwerk zu installieren. Weil wir wohnen im Erdgeschoss, nach hinten raus, wo rein theoretisch es möglich wäre, ist nicht nur Nordseite, sondern sehr schattig. Und nach vorne raus, wir sind im Erdgeschoss und haben dort die Fenster, da ist nichts machbar.
Also rein Wallbox, Strom aus dem Netz ziehen, ist dann die Lösung.
Genau.
3,6 Kilowatt ist ja nicht so viel beim Laden. Ist das im Hybrid begründet?
Das liegt an dem Fahrzeug. Also die Wallbox an sich kann 22 kW laden. Unser Anschluss ist jetzt auf 11 kW geregelt. Das hat damit zu tun, dass 11 kW müssen einfach nur gemeldet werden. 22 kW müssen durch den Netzbetreiber genehmigt werden. Und das Auto, wie gesagt, kann nur 3,6, aber ein Freund von uns mit einem Tesla beispielsweise hat auch hier mal geladen, der bekommt dann 11 kW. Und für den Plug-in-Hybriden reicht das, weil 3,6 kW, das dauert etwa 3,5 Stunden, dann ist der Akku von 0 wieder auf 100%.
Ja, also die Erfahrung kann ich jetzt auch bestätigen. 22 kW kriege ich, also die Wallbox ist bei mir noch nicht installiert, aber sie soll installiert werden, kriege ich wahrscheinlich nicht genehmigt, maximal 11 kW. Auch wegen der Belastung der Leitung des Stromnetzes hier im Moment. Das ist dann die Leistung, die man daheim laden kann. Aber ich habe natürlich noch keine Praxiserfahrung, weil eben noch keine E-Auto und keine Wallbox da sind. Aber das habe ich schon im Genehmigungsprozess mitbekommen.
Würdest du denn jetzt sagen, Frank, dass das also jetzt im Nachhinein dann die richtige Entscheidung war? Du hast ja gesagt, es war nicht wirklich, also eine andere Entscheidung war in der Situation damals nicht wirklich möglich. Also würdest du das jetzt als jetzt für eure Art, wie ihr eben das Auto nutzt, ist das jetzt so das richtige Auto oder ist das dann doch eher, wie sagt man, wie würde die FDP sagen, Brückentechnologie und das schon euer Ziel ist, dann irgendwann auf vollelektrisch dann zu wechseln?
Also für uns ist es eine Brückentechnologie. Wir hatten ja damals ursprünglich vor, sowieso einen vollelektrischen zu holen. Ja. Und haben dann einen Plug-in-Hybriden geholt, den wir allerdings geleased haben. Privatleasing mit günstigen Konditionen, weil ich selbstständiger bin, wie auch immer. Der Leasingvertrag läuft Ende nächsten Jahres aus, im Dezember nächsten Jahres. Das heißt, 2026 oder im Dezember 2025 wollen wir einen vollelektrischen haben. Und wir fangen jetzt schon an, so ein bisschen den Markt zu beobachten. Was kommt für uns in Frage? Von der Größe her, von unserem Fahrverhalten, wobei sich da eine Änderung aufgetan hat, beziehungsweise auftut. Meine Frau geht jetzt im Dezember, hat sie ihren letzten Arbeitstag, sie geht in Rente. Das heißt, wir haben unseren Pendel Ford Fiesta meiner Frau haben wir schon zurückgegeben. Jetzt so 2 Monate überbrücken wir mit einem Auto und sie muss da nicht mehr pendeln. Wir benutzen einfach nur ein Auto. Da wird sich vom Fahrverhalten ein bisschen was ändern. Wir werden mehr Ausflüge machen. Auch das ist ein Grund, wo ich dann immer sage, okay, Plug-in-Hybrid hat halt eine begrenzte Reichweite. Es ist wirklich eine Brückentechnologie für mich persönlich, die aber genau aufgrund der Umstände für uns gepasst hat.
Du hast jetzt auch einen interessanten Aspekt angesprochen, den ich auch jetzt immer wieder bei Bekannten höre, den Wagen leasen. Du hast es jetzt gemacht, weil du ein Hybridfahrzeug jetzt erstmal genommen hast, um später elektrisch zu werden. Ich höre auch von vielen Bekannten, die sagen, ich lease mir mein Auto. Ich habe mit Ole Wintermann, auch ein Bekannter von uns allen hier, die Tage gesprochen, weil wir davon ausgehen, dass eben gerade die Batterietechnologie in den kommenden Jahren sich deutlich verbessert und wir dann vielleicht kaufen werden. Das war so ein Diskussionspunkt. Lars und ich haben vergangene Woche schon darüber diskutiert. Ich glaube, Lars, du hast auch einen Gebrauchten gekauft. Ihr habt auch einen Gebrauchten gekauft.
Ja.
Also Leasing, kauft man ein gebrauchtes E-Auto oder kauft man eins angesichts der Preise, der doch recht signifikanten Preise, die die E-Autos hier aufrufen, das ist eben eine Frage. Und Förderungen sind ja hier halt auch vorbei, Frank. Du bist selbstständig, bist in einer
Ja.
anderen Position, ja.
Vielleicht zu dem Thema Preise. Ich habe gerade eben die Tage habe ich einen Bericht gesehen. Da ging es um das Thema Total Cost of Ownership Vergleich zwischen Benziner oder sagen wir mal besser Verbrenner und anderen Antrieben, da im Wesentlichen Elektroantrieb. Da waren dann 800 Fahrzeugmodelle drin und davon etwa 10, 15% voll elektrische Autos. Und für die Total Cost of Ownership spielen halt viele Dinge eine Rolle, unter anderem auch der Anschaffungspreis. Und interessant was die Studie eben darüber herausgefunden hat, dass wenn man die Preise der Fahrzeugmodelle ausstattungsbereinigt, liegen die Verbrenner und die elektrischen Fahrzeuge in etwa auf demselben Niveau, weil die Verbrenner, zum Beispiel ein Golf, wesentlich weniger Ausstattungsmerkmale hat im Vergleich zum ID3. Oder im Extremfall haben sie genannt beispielsweise den BMW, das Fünfermodell, der mit der gleichen Ausstattung sogar teurer ist als Benziner, als ein Elektrofahrzeug, weil die beispielsweise die ganzen Assistenzsysteme haben. Mittlerweile haben die elektrischen oft nicht nur eine Sitzheizung, sondern eine Sitzbelüftung oder eine Massagefunktion. Ob man das braucht, ist wieder eine andere Sache. Aber von daher ist es, wenn man bereit ist, einen entsprechenden Betrag auszugeben oder einen bestimmten Komfort möchte, preislich gar nicht so ein großer Unterschied. Und am Ende die haben das über 16 Jahre, 240.000 Kilometer gerechnet, sind die elektrischen immer leicht dem anderen im Vorteil, dass jetzt, sagen wir mal, um die 10.000 Euro weniger gekostet haben über die Laufzeit. Dazu kommt die technologische Entwicklung. Das ist auch bei uns ein Punkt, wo wir sagen, okay, wir wollen uns und müssen uns ein anderes Fahrzeug holen Ende nächsten Jahres. Und sind auch in der Überlegung, was machen wir? Holen wir uns wieder ein Leasingfahrzeug oder kaufen wir ein neues oder kaufen wir ein gebrauchtes E-Auto? Momentan tendieren wir so ein bisschen zu dem Thema, wir leasen für, sagen wir mal, wieder 3 Jahre, weil die Entwicklung wirklich stark voranschreitet. Auf der einen Seite wollen wir die bisherige Technologie mitnehmen, die Entwicklung. Zum Beispiel auch die Batterieentwicklung, die hat schon Fortschritte gemacht. Aber eben dann die Möglichkeit haben, recht oder relativ risikofrei auf ein anderes Fahrzeug umzusteigen, was das Thema Restwert des bisherigen angeht, Nachfrage und dergleichen.
Lars, was hat euch denn den Ausschlag gegeben, dass ihr gebraucht gekauft habt?
Ja, also zum einen der Preis. In der Tat, das war ein Grund. Aber der Hauptgrund war eigentlich, und da gab es auch so, da haben wir auch hier so ein bisschen diskutiert. Also meiner Frau war das nochmal um einiges wichtiger als mir, muss ich gestehen, war auch Thema Nachhaltigkeit. Also das halt wirklich Neuwagen, also die Kombination sozusagen aus preislich Neuwagen halt dann doch nochmal ein anderer Schnack als gebraucht und der Tatsache eben, dass es mittlerweile gebrauchte Angebote gibt und das ist einfach, wenn du halt den Wert anguckst, wie der halt, ne, dieses typische, was für einen Gebrauchtwagen spricht, wie halt die ersten Jahre sich entwickeln, aber eben auch, es gibt Gebrauchtwagen, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es dann eben auch sinnvoll, einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Also das war, ich würde jetzt mal sagen, zusammenfassend wirklich der Hauptgrund dafür.
Ja, auch da in demselben Bericht kam eine Studie von vor 2 Jahren zur Sprache. Die haben damals nämlich das Thema Nachhaltigkeit oder sagen wir mal Ressourcenverbrauch verglichen zwischen Benzinern und Elektroautos. Und das schwebt ja immer noch so im Raum, diese
Ja.
Schwedenstudie von damals, die missinterpretiert war, wo die gesagt haben, na, man braucht 200 oder 200 wie viel 1000 Kilometer, damit der CO2-Rucksack überhaupt abgebaut werden kann vom Elektrischen aufgrund der Batterie. Und das war damals eine Fehlinterpretation einerseits. Auf der anderen Seite war das ja, ist ja schon einige Jährchen her. Und mittlerweile, damals war eben noch zum Beispiel ein sehr starker Kohlemix in der Produktion mit drin. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass man aktuell, wenn man ein Elektroauto kauft, davon ausgehen kann, so um die 20.000 Kilometer. Und dann ist der CO2-Rucksack einerseits abgebaut und hat dann der das E-Auto Vorteil im Vergleich zum Verbrenner. Und auf der anderen Seite, dass von der Menge her, von den Ressourcen, ein Verbrennerauto in aller Regel mehr Ressourcen verbraucht als ein Elektroauto, trotz Akku, weil das ganze Thema Getriebe, Motor, ein Motor mit über, ich glaube, 1200, 1300 Teilen, eben dann zu gute schlägt oder zu böse schlägt.
Ja, Verbrenner war bei uns gar nicht mehr im Entscheidungsmix mit drin. Also wir haben wirklich, dass wir ein E-Auto, also auch Hybrid nicht wirklich, wir sind davor wirklich jahrelang, ein Jahrzehnt oder ein bisschen mehr Hybrid gefahren, Toyota allerdings, also kein Plug-in-Hybrid, ist ja dann doch nochmal was anderes. Aber wie gesagt, bei uns war klar, dass wir haben ja 2 Jahre lang gar kein Auto gehabt und bei uns war dann klar, dass wir ein E-Auto uns anschaffen wollen und da war eben die Entscheidung dann zwischen gebraucht und neu. Und da ist es eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen dann eben gebrauchter geworden. Und Preis. Also die Kombination.
Ja, wenn wir über Geld reden, Frank, du hast ja auch sehr detailliert in deinem Blog, den wir natürlich hier in den Shownotes verlinken werden, so eine Kostenkalkulation aufgemacht oder verfolgt, was ihr entsprechend gespart habt oder verbraucht habt, je nachdem. Vielleicht kannst du uns ja da noch was dazu erzählen, wirklich die Erfahrung nach einem Jahr oder so, nach mehr als einem Jahr. Was ist denn auf der finanziellen Seite beim Fahren rausgekommen?
Also ich habe jetzt dieses Jahr, also ich habe das für das komplette Jahr 2023 gemacht und jetzt wieder aktuell von Januar bis September diesen Jahres. Das heißt, ich erfasse alle natürlich Benzinrechnungen und mit Mengeneinheit Liter. Und ich erfasse alle Ladevorgänge, beziehungsweise wir benutzen Easy, also Easy Wallbox, eine Wallbox von Easy. Und da kann man übers Portal kann man seine Ladevorgänge komplett runterladen. Die habe ich dann einfach eingeladen in eine Tabellenkalkulation. Und da sind eben auch die Ladeverluste mit enthalten. Das heißt, wenn ich sage, ich habe 11,5 oder 11,7 Kilowattstunden in die Batterie geladen, bedeutet das ja, dass sowohl von der Wallbox die Leitung einen Ladeverlust hat, als auch das Wandeln, das da passiert, von Wechselstrom in Gleichstrom. Und das habe ich alles mal erfasst und ich gucke jetzt gerade mal so auf meine Auswertung drauf und wir sind da beispielsweise von Januar bis September etwas über 13.000 Kilometer gefahren und haben im Mix, und das lässt sich immer schwer abgrenzen bei so einem Hybrid, bei so einem Plug-in-Hybriden, haben im Mix Benzin und Strom pro 100 Kilometer 8,54 Euro bezahlt. Also wenn man jetzt den Benzinverbrauch und den Stromverbrauch rechnet, der bei mir bislang noch ein Festpreis, ein klassischer Tarifvertrag war. Das ist die Größenordnung, die wir brauchen. 8,54 Euro für einen Wagen, der uns eigentlich zu groß ist, der aber Komfort gewöhnt hat. Wo ich sage, ein vergleichbarer Benziner kommt, da komme ich nicht mit 8 Euro irgendwas zurück. Wenn ich das ein bisschen versuche aufzudröseln, dann habe ich dann liege ich etwa vom Strom her bei 7,30 Euro pro 100 Kilometer und bei Benzin etwa bei 9,30 Euro die 100 Kilometer. Und das heißt, da bin ich einfach vom Fahren viel effizienter im Energieverbrauch beziehungsweise im Preis auch. Das gilt natürlich nur dadurch auch, dass wir ausschließlich zu Hause laden, viel Kurzstrecke fahren, also wir fahren etwa 40% rein elektrisch, ein Drittel bis 40% rein elektrisch, wo wir zu Hause geladen haben. Es gibt ja immer wieder die Erzählung, es gibt Leute gerade, die einen Dienstwagen haben, die geben den Dienstwagen zurück nach einem Jahr oder 3 Jahren oder wann auch immer und da ist das Ladekabel noch unbenutzt da drin. Das ist bei uns definitiv nicht so der Fall. Also generell kann ich sagen, bin ich mit dem Verbrauch sehr zufrieden. Also ich war gestern bei meiner Mutter im Odenwald wieder. Da war am Anfang das Ganze noch der Akku geladen. Das heißt, ich habe auf einer Strecke von 200 Kilometern habe ich so in etwa einen Durchschnittsverbrauch von 4,4 Liter gehabt, 4,3 Liter. Das ist für den Wagen, für so einen schweren Wagen auch, der sich in Akku, ist das ein sehr guter Wert. Was man natürlich dann auch einkalkulieren muss, über eine Laufzeit von 5 Jahren mache ich das dann mal zusätzlich, da kommen halt noch Kosten für die Wallbox dazu, für die ich allerdings eine Förderung hatte, eine Teilförderung.
Ja, danke für die Praxiszahlen. Der Lars hat uns verlassen. Aber ich glaube, wir haben das Thema Hybridfahrzeug schon mal ganz gut aufgedröselt. Danke, lieber Frank. Wir bleiben in Kontakt. Auch zu weiteren Themen und Fragen bist du gerne wieder willkommen. Wir wollen ja versuchen, dass wir hier immer auch Leute, die es wirklich in der Praxis nutzen, im Pod- und Videocast haben. Und wirklich auf einer möglichst verständlichen Ebene das ganze Thema mal angehen, auch gerade für Leute wie mich, die da jetzt eben entsprechend eingestiegen sind. Ich muss jetzt nämlich auch Schluss machen, denn ich habe eine Fragezeichen im Augen. Meine PV-Anlage scheint momentan nicht zu laufen. Also gehe ich jetzt gleich in den Keller. Die ist seit wenigen Wochen erst im Einsatz, ja, und schaue nach, was da los ist. Oder aber, das kann ja auch sein, das Portal meines Anbieters ist unten, ich kann nur nicht auf die Daten zugreifen. Aber da hilft jetzt nichts, außer dem Kontrollgang in den Keller. Das ist ja auch gut, dass wir nicht alles über IT lösen können.
Dann wünsche ich dir viel Erfolg damit, auch mit dem Thema E-Auto in der Zukunft.
Wir werden uns hören, ja, und auf jeden Fall. Frank, bei dem Wetter spielt es ja nicht so eine Rolle, ne? Also so viel kommt jetzt nicht in der Anlage an. Nichtsdestotrotz soll sie natürlich laufen, sauber, ne? Ich wünsche dir eine schöne Woche, grüße deine Frau und bis ganz, ganz bald mal wieder.
Gleichfalls, auch schöne Grüße.